Ich begrüße Sie auch herzlich an diesem Morgen und predige über Johannes 21. Das ist eine Geschichte, als Jesus zum dritten Mal seinen Jüngern erschienen ist, nach seiner Auferstehung. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wieder am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren zusammen Simon Petrus und Thomas, der auch Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen wurde, trat Jesus ans Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt nun zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl nichts zu essen. Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Sie warfen es nun aus und sie vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff. Sie waren nämlich nicht weit vom Ufer, sondern nur 200 Ellen weit entfernt und schleppten das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf legen und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg auf das Schiff und zog das Netz aufs Land, gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt, haltet das Mahl. Keiner der Jünger aber wagte, ihn auszuforschen, wer bist du? Weil sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferweckt worden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Jesus sagt zu ihm wiederum zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus sagt zu ihm zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde betrübt, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du siehst, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dahin führen, wohin du nicht willst. Dies sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dies gesprochen hatte, sagte er zu ihm, folge mir nach. Ja, meine Frage an Sie, haben Sie schon eine Einladung von Jesus bekommen? Ich meine, so direkt wie es hier war, zu diesem Frühstückstreffen da am See Genezareth, ist das natürlich heute nicht unbedingt. Aber ich denke, sie kann genauso persönlich sein. Ja, worum ging es hier? Da waren die Freunde von Jesus, in dem Fall sieben, versammelt. Und sie beschäftigten sich mit ihrem alten Beruf. Sie waren vorher Jesus zweimal in Jerusalem begegnet und waren dann wieder zurückgegangen an den See Genezareth, wo sie herkamen. Es waren ungefähr von Jerusalem bis zu dem See Genezareth so 130 Kilometer Distanz. Und ja, da haben sie wieder Fische gefangen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Das ist ja interessant, ehe Jesus manchmal Menschen so richtig helfend begegnet, kann es sein, dass irgendwie so ein etwas grauer oder trister Hintergrund da ist. Es beruflich nicht läuft, vielleicht klemmt es familiär oder auch gesundheitlich. Und dann kommt Jesus in die Situation hinein und verändert sie. Hier sagt er einfach, Jungs, hört mal, habt ihr wirklich nichts zu essen? Werft mal das Netz auf der rechten Seite aus. Und sie fragen gar nicht, wie er dazu kommt, ihnen sowas zu sagen. Sie tun es. und haben Erfolg. Das finde ich wichtig. Dass Jesus zuverlässig ist, erfährt man immer nur, wenn man sein Wort anwendet. Es sind ja oft Frauen, die gläubig sind, aber auch Männer. Männer haben meistens ein besonderes Problem, dass sie denken, sie würden auf gedanklicher Ebene zu Gott finden. Ja, so über alle Probleme nachdenken und die Fragen stellen. Das ist nicht schlecht, aber viel zu wenig. Um Jesus kennenzulernen, muss man nicht nur die Gedanken einschalten, sondern den Willen. Das heißt, man muss wollen und muss das tun, was er einem verdeutlicht. Johannes 3, Vers 33 heißt es mal, wer sein Wort angenommen hat, der hat bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Also nicht, wer über das Wort nachgedacht hat, sondern wer es angenommen hat, wer es aufnimmt, der erfährt, wie Jesus wirklich ist. Ja, er lädt sie dann ein zu einem Frühstückstreffen dort am See Genezareth, wahrscheinlich sehr früh morgens, die Sonne ging gerade auf. Er hatte schon ein Kohlefeuer am Boden vorbereitet, Brot dazu, da lag ein Fisch. Und sie schleppten dann ein Netz mit 153 großen Fischen herbei. Keiner weiß genau, was das bedeutet, diese Zahl 153, gibt es viele Möglichkeiten. Aber es war einfach die Fülle, die sie mitbrachten. Und mit dem Fisch von Jesus waren es dann 154, also schon eins mehr. Und sie haben dann noch ein paar Fische auf das Feuer draufgelegt und dort eine sehr schöne Gemeinschaft mit Jesus gehabt. Jesus hat sie einfach durch die Gemeinschaft ermutigt. Worüber sie gesprochen haben, wissen wir nicht. Aber es war schön, Jesus zu erleben. Ja, heute geschieht die Einladung von Jesus nicht mehr so direkt. Man sieht ihn nicht mehr. Er sagt nicht, da bin ich und jetzt folge mir. Sondern es geschieht durch andere Christen. Sozusagen indirekt, die Jesus einsetzt, um uns einzuladen. Ich weiß nicht, wozu sie schon alles eingeladen wurden von Jesus her. Ich wurde zum Beispiel vor vielen Jahren mal eingeladen, zu einer Skifreizeit da mitzufahren, eine christliche Freizeit. Und bei dieser Freizeit habe ich dann so eine Spur gefunden, der ich gefolgt bin, nämlich diese Erkenntnis, dass Jesus doch irgendwie heute auch noch da ist und dass man mit ihm leben kann. Das hat dann in der Folge dieser Freizeit mein Leben ziemlich verändert, weil ich Jesus im Gebet kennenlernte und darüber sehr dankbar bin. Später wurde ich dann als Student eingeladen, Verantwortung zu übernehmen in einer Studentengruppe, die ich mitgeleitet habe. Und das fand ich schön, dass Jesus denen, die zu ihm gehören, Verantwortung überträgt. Das kann ganz verschieden aussehen, wofür sie verantwortlich sind. Aber ich denke, dass jeder Christ auf Dauer ein Mitarbeiter Gottes wird. Als ich dann Pfarrer hier in Obertshausen war und wir fuhren mit den Konfirmanden immer in die Klostermühle, wie das auch heute noch geschieht, war damals der Leiter der Klostermühle ein amerikanischer Pastor, der nach einigen Jahren dann aber wechselte und dann kam ein junger Deutscher dorthin, Bernhard Riebsch, ein Mitarbeiter eigentlich einer Gruppe, die Campus für Christus genannt wird. Und ja, wir haben uns dann kennengelernt, verstanden uns gut. Und so nach einiger Zeit fragte er mich, sagte, hör mal, diese Gruppe Campus für Christus, die lädt einige deutsche Pastoren nach Amerika ein. Das ist alles kostenlos, wird von Amerika gespendet. Die sollen dort so eine neue Form der Evangelisation kennenlernen, die vielleicht auch mal für Deutschland interessant werden könnte. Und da wurde ich eingeladen, freute mich natürlich sehr. Und damit das Ganze mehr Wirkung hat, sollte ich noch einen zweiten aus der Gemeinde mitnehmen oder vielleicht sogar einen dritten. Da fuhr ein zweiter und auch ein dritter noch mit. Ein vierter hat es dann selber finanziert. Insofern waren wir also zu viert. Und sind dort drüber gefahren, geflogen mit anderen Pastoren zusammen und haben eine neue Evangelisation kennengelernt über Fernsehen und Telefon, die hieß I Found It. Ich hab's gefunden. Und da haben wir drei verschiedene Gemeinden besucht, einmal wo die Aktion gerade durchgeführt wurde, einmal wo sie gerade gewesen ist und einmal wo sie vor einem halben Jahr war, damit man sieht, was für Ergebnisse sie hat. Das war so eine Neckphase. I Found It, da kamen so Fernsehspots, wo junge, nette Leute sagten, dass sie was gefunden haben, aber nicht was. Und nach etlichen Tagen haben sie dann auch verraten, was sie gefunden haben, nämlich I Found It, New Life in Jesus. Ich habe neues Leben mit Jesus gefunden und wenn jemand es auch finden wollte, konnte er dann anrufen und sich ein christliches Taschenbuch bringen lassen mit Glaubenszeugnissen und einer Anleitung, wie man Christ wird. Außerdem wurden Telefonanrufe von den Mitarbeitern gestartet, wo man anhand eines vorgefertigten Computerbogens ein Glaubensgespräch führte am Telefon. Und wenn derjenige es wollte, konnte er sich am Telefon für ein Leben mit Jesus entscheiden. Für deutsche Theologenaugen war das natürlich sehr befremdlich, mit einem Computerbogen sozusagen zum Glauben zu kommen. Wenn er Ja antwortet, geht es hier weiter, wenn er Nein antwortet, da. Und ich habe das Ganze dann auch mal geübt, weil ich sagte, wenn ich schon da bin, will ich doch auch mal so einen Anruf starten. Und Gott nötigte mich vor diesem Anruf, dass ich darum bete, dass sich der Anrufer für Jesus entscheidet. Und das hat er auch getan, nicht der Anrufer, der Angerufene. Ein junger Mann, der in die Highschool ging und dort auch gläubige Kameraden hatte, denen er sich dann anschließen konnte. Ja, dann zu noch eine nette Geschichte, vielleicht nur amerikanisch. Die hatten also auch Autoaufkleber, I found it, hinten draufgeklebt auf die Stoßstangen und haben ja auch so Funkgeräte im Auto teilweise. Und da fuhr auf so einer Highway da, so einer Schnellstraße, ein Auto, da stand hinten drauf, I found it. Und nebendran fuhr einer, der hatte auch so ein Funkgerät, da stand die Nummer irgendwie auf dem Auto, sagte, und, was hast du denn gefunden? Sagte ich, neues Leben in Jesus. Ja, was ist das denn? Und dann fuhren die so hintereinander oder nebeneinander und haben sich da die ganze Zeit unterhalten über dieses neue Leben. Und dann hat der mitten auf der Autobahn dann dieses neue Leben in Anspruch genommen und selber gebetet, dass Jesus in sein Leben kommt. Ja, das ist also Amerika. Aber wir flogen ja dann zurück nach Deutschland. Und da war die Frage, sowas kann man in Deutschland doch gar nicht machen. So Leute anrufen mit so einem Computerfragebogen und Fernsehen dürfen wir sowieso nicht benutzen für Glaubenswerbung. Aber ein Mitarbeiter von Campus für Christus, der in Gießen wohnte, sagte, ich werde einfach mal einen Testanruf machen, schnappte sein Telefonbuch aus Gießen, nahm irgendeine x-beliebige Telefonnummer, hatte vorher diesen Bogen auf Deutsch übersetzt und rief diesen Mann an, den er sprach. Und siehe da, es war ein ganz interessantes Gespräch und am Ende hat sich dieser Angerufene für ein Leben mit Jesus entschieden. Vorher sagte er, das wird in Deutschland nie passieren und jetzt schon der erste Anrufer ging diesen Weg mit. Er sagte, gut, dann werde ich weiter darüber nachdenken. Sie haben das ganze System dann auf Deutschland umgestellt und dieser Flug nach Amerika war 1977. 1988 haben wir dann das Ergebnis hier in der Gemeinde durchgeführt, das hieß Neue Schritte, auf deutsche Verhältnisse umgearbeitet und wir haben damals ungefähr 2500 Telefonanrufe gestartet, jetzt nicht mit einem Computerbogen, sondern einfach Leute angerufen, haben ihnen ein Taschenbuch angeboten mit Glaubenszeugnissen und das dann auch 1500 Leuten hingebracht. Hinterher haben wir sie nochmal angerufen und dann kamen etwa 105 Leute in Gesprächskreise für 5 Wochen. Und da sprachen wir miteinander, daraus sind dann noch 2, 3 bleibende Hausbibelkreise entstanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen der eine oder andere unter uns ist, der damals 1988 zum Glauben kam an Jesus oder als Folge dieser Aktion. Übrigens, als wir aus Amerika wiederkamen, so Einladungen haben wir auch Folgen, war gerade das Gemeindehaus neu gebaut, 1977. Und da haben wir gleich diese Idee, Kaffee trinken nach dem Gottesdienst, umgesetzt. Die gibt's ja bis heute. Und das ist eine gute Chance der Gemeinschaft. Und jemand von uns hatte noch die Idee, ob man nicht ganz Obertausen für Jesus irgendwie erreichen könnte. Und er ging dann zu dem Chef des Heimatbotens und fragte, ob man da nicht so ein geistliches Wort hineinsetzen könnte. Er sagte, das ist eine prima Idee. Und seit dieser Zeit erscheint dieses Auf ein Wort im Heimatboten jede Woche. Ist also auch damals eine Folge dieser Amerika-Einladung gewesen. Man sieht, so Einladungen haben Folgen. Wobei es natürlich auch noch ganz andere Einladungen gibt, persönliche Art. Aber es ist immer schön, wenn es eine Gemeinschaft mit Jesus ist und er das erreichen kann, was er möchte. Übrigens, Christen sind immer eingeladen bei Jesus, spätestens dann in der Ewigkeit noch einmal. Wer die Offenbarung mal gelesen hat, da ist die Rede in Kapitel 19 von einem königlichen Hochzeitsmahl und dass alle Gläubigen dazu eingeladen sind, weil sie sozusagen bildlich gesprochen diese Braut des Lammes darstellen und das sicher eine große Freude sein wird. Übrigens, wer das Neue Testament liest, da gibt es 10 Himmelreichsgleichnisse, da heißt es immer, das Himmelreich ist gleich und da kommt ein Vergleich und da ist es auch gleich einem König, der seinem Sohn eine Hochzeitsfeier macht und letztlich Leute dazu einlädt und erstaunlicherweise kommen die nicht. Der eine entschuldigt sich mit seinem Beruf, der andere mit seinem Besitz, der dritte mit seiner Partnerschaft. Sie haben keine Lust zu kommen, sodass er dann andere Leute einlädt. Es ist also interessant, dass Menschen, die bei Gott, die bei Jesus eingeladen werden, nicht immer begeistert sind. Oft ist ihnen was anderes viel wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Ja, aber die Einladung gilt trotzdem und es ist schön, dazuzugehören und sie anzunehmen und zu sehen, wie Jesus ist. Als das Essen da fertig war, gab es noch ein persönliches Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Der Petrus hatte seinen Freund ja vor wenigen Tagen dreimal verleugnet, sagte, nee, den kenne ich nicht. Wahrscheinlich wollte er da sein Leben schützen, weil er nicht wusste, ob er vielleicht dann mitgekreuzigt würde, wenn er sagt, dass er zu Jesus gehört. Und jetzt war er bei Jesus, aber er konnte bisher mit ihm nicht darüber reden. Und dann fängt Jesus das Gespräch an und sagt, Petrus, hast du mich lieber als diese anderen? Da waren ja noch 6 andere Jünger da. Und interessant, im Griechischen gibt es für das Wort Liebe mehrere Vokabeln, im Deutschen immer nur eine, nämlich das Wort Liebe. Für die Liebe Gottes im Neuen Testament wird meistens das Wort Agape eingesetzt als Hauptwort oder Agapen dann als Verb. Und Jesus fragt ihn, Agapas me, liebst du mich? Mit der Liebe Gottes? Und der Petrus antwortet, Philote, Philen ist die Freundesliebe unter Freunden, also nicht die Liebe Gottes, sondern die Liebe unter Freunden. Finde ich interessant, dass er also nicht sagt, Agapo, ich liebe dich, so auch mit dieser Liebe Gottes, sondern ich liebe dich wie ein Freund. Und das zweite Mal fragt Jesus nicht mehr, liebst du mich mehr, sondern er fragt nur noch, liebst du mich? Und er sagt, ja, du weißt das doch. Und das dritte Mal fragt er ihn, Philes me. Das heißt, er benutzt auch diese Freundschaftsvokabel und nicht mehr die Vokabel für die Liebe Gottes. Und der Petrus ist etwas gedemütigt und sagt, ja, du weißt es, dass ich dich liebe. Finde ich interessant, Jesus gibt ihm eine zweite Chance und sagt dreimal dann, weide meine Schafe oder meine Lämmer. Das heißt, er überträgt ihm Verantwortung für die kommenden Gläubigen. Eine zweite Chance. Ich war mal vor einiger Zeit, wie andere Leute hier aus der Gemeinde auch, auf einem großen geistlichen Kongress mit mehreren tausend Mitteilnehmern. Und einer der Sprecher war ein Mann, der geschieden war. Er war vorher schon ein bedeutender geistlicher Sprecher und Buchautor. Und er war geschieden und hat es natürlich irgendwo als Niederlage für sich akzeptiert. Aber dann festgestellt, Gott hat ihn nicht abseits gestellt, sondern ihn sozusagen wieder zurückgeholt. Nicht in die Ehe, sondern in das geistliche Leben, ihm neue Verantwortung übertragen, ihm eine zweite Chance gegeben. Und darüber sprach er und sagte, dass er sehr dankbar ist. Und am Ende seiner Rede sagte er dann, wenn von den Anwesenden heute auch jemand da ist, der vielleicht diese zweite Chance sucht und einfach mit Jesus im Gebet darüber sprechen möchte, dann soll der vorkommen. Hier vorne, da war viel Platz. Und ich traute meinen Augen nicht, da kamen Leute und Leute und Leute, und ungefähr waren es schließlich 2/3 der Anwesenden. Also einige, nicht nur 100, einige 1000, schätze ich, die da vorgegangen waren. Ich kam mir ganz komisch vor, weil ich sitzen blieb. Aber da staunte ich, was für ein Verlangen Menschen haben, mit Jesus neu und klar unterwegs zu sein. Was für Auswirkungen das dann für die Leute hatte, wenn sie mitgebetet haben, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass es gute waren für sie. Das fand ich schön. Petrus bekommt eine zweite Chance, er kann aufstehen und weitergehen und bekommt Verantwortung. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, ging es um die Frage der Einladung zu Jesus und von Jesus. Heute nicht mehr so direkt, dass man ihn sieht, indirekt durch andere Christen, aber ich denke ebenso wirkungsvoll Gemeinschaft mit Jesus. Und er gibt auch, wo es ja, seinem Willen entspricht, diese zweite Chance, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Ich schließe mit 4 Ws. Jesus weiß, wo wir sind, wie er uns erreicht, was wir brauchen und womit er uns beauftragt. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was das bedeutet für ihn. Danke für deine persönliche Nähe und Liebe. Darüber lobe ich dich. Danke auch für diese zweite Chance, die du dem Petrus gegeben hast, die du auch unter uns ermöglichst und gibst. Danke für die Lebensgemeinschaft mit dir, auch für Verantwortung, die du überträgst. Amen.